bitte, bevor ihr einschlaft, der Pitti ist wieder am Start. Pittis Podcast geht wieder los. Wir fangen heute an, unglaublich, mit einem wirklich klassischen Stück, nämlich mit der Mondscheinsonate von Ludwig van Beethoven. Und ihr werdet's kaum glauben, heute tatsächlich, Achtung, Rätselfrage über Beethoven. Aber ja, gut, ein bisschen abgewandelt das Ganze, ist klar. Aber wirklich, muss ich auch sagen, wunderschön, die Mondscheinsonate. Kein Klavier spielen. Ich glaube, dass das gar nicht so schwer ist, das Ding. Also für mich sind es eigentlich nur Akkorde, die ganze Zeit hin und her laufen und dann eine relativ einfache, aber wirklich auch wunderschöne Melodie. Aber man mag mich eines Besseren belehren. Wie komme ich auf dieses Thema? Ganz ehrlich, hat meine Frau hat zu mir gesagt, ey, bitte mach doch mal Special Sonne, Mond und Sterne. Und dann habe ich so ein bisschen rumüberlegt und rumgesucht und habe weit über 100 Songs allein über den Mond gefunden. Deswegen habe ich gedacht, bei uns ist auch heute wirklich wunderbar draußen. Selbst im November jetzt noch ein ganz klarer Himmel und es ist gar nicht so richtig kalt und man sieht den Mond in voller Pracht und es ist schon toll. Und deswegen habe ich gedacht, machen wir was über den Mond und hören uns ein paar coole Songs an. Und ja, jetzt lasse ich sie mal auslaufen, die Mondscheinsonate, das reicht ja auch wieder. Und es gibt wirklich ganz tolle Songs über den Mond. Das ist heute sehr, sagen wir, Pop-Rock-lastig, ganz wenig irgendwie Elektronisches dabei, eigentlich gar nichts. Aber gerade in der Rockmusik ganz viel Songs über den Mond. Ich muss schauen, dass es nicht zu soft wird, sonst schimpft die Eva wieder mit mir. Aber ich glaube, ich habe coole Sachen gefunden und diesmal sind auch wirklich ein paar Bands und Künstler dabei, von denen man sagen kann, die sind wirklich wichtig für die Rock-Geschichte und die waren auch noch nicht dran. Was auch dazu führt, dass ich sagen kann, irgendwie hört es nie auf. Es gibt immer wieder Bands und Themen und Songs und Leute, die ich noch nie dran gebracht habe und die ich euch aber näher bringen möchte, weil ich die auch sehr gern mag. Und deswegen heute, wie gesagt, Mond-Special. Ich will nicht zu viel Wikipedia-Wissen verbreiten, weil ehrlich gesagt kenne ich mich da gar nicht so toll aus mit den Gezeiten und dem Zeug. Ein bisschen was werde ich schon drüber erzählen. Aber der Mond ist offensichtlich faszinierend und er spielt ja auch eine Rolle für uns. Ja? Also es kann keiner sagen, dass er nicht beeinflusst ist, wenn er irgendwie rausschaut und den großen, vollen Mond sieht oder den abnehmenden Mond. Und natürlich gibt es auch Theorien darüber, dass das Einfluss auf unser vegetatives System hat und was weiß ich alles. Das will ich, also es soll nicht esoterisch werden heute, ja. Aber wenn der Mond es schafft, das Meer hin und her zu bewegen, also das ist jetzt, glaube ich, ganz einfaches physikalisches Wissen, was ich da jetzt bringe, dann wird er vielleicht auch einen Einfluss auf unser System, auf unser Körper, auf unseren Körper haben. Das mag durchaus sein. Bei Tieren merkt man es ja auch und es gibt auch ganz viele Leute, die sagen, oh, wenn der Vollmond ist, dann kann ich nicht schlafen und so weiter. Kann ich nicht von mir behaupten, ich schaue gern raus und schaue mir den Mond gern an. Also der Mond ist schon toll. Der Mann im Mond. Muss man aufpassen, dass man nicht irgendwie Kacksongs spielt. Aber das passiert heute nicht, denke ich jedenfalls nicht. So, ich versuche es heute einigermaßen chronologisch zu halten mit den Songs. Und es geht los mit einer der allerersten Aufnahmen von Elvis Presley. Aus dem Jahr 1954 bei Sun Records, bei Sam Phillips. Und das merkt man auch, dass das wirklich eine ganz einfache Aufnahme ist. Da rauscht es auch. Das gibt es auch gar nicht anders. Diese, der The Blue Moon von Elvis, das ein uralt Lied ist. Also kommt aus den 30er Jahren, also wirklich uralt, von Richard Rodgers aus dem Jahr 1933, wurde ganz, ganz oft gecovert, 120 Versionen auf jeden Fall, und von Frank Sinatra, von Elvis, von Tommy Dorsey und so weiter. Und ich denke aber schon, dass die, sagen wir mal, die Version von Elvis so richtig schön ist. Und da hört man, dass der Elvis noch ganz jung ist, seine Stimme, vielleicht seine Rockstimme noch nicht so gefunden hat. Deswegen mag ich das schon sehr gern. Also nicht nur deswegen, sondern überhaupt. Das ist so ein Zeitdokument. Blue Moon von Elvis 1954. Eigentlich so richtig, bevor es den Rock'n'Roll so richtig gab. Blue Moon, geil. Das hört man, das ist ganz, ganz zurückgenommen noch. Ja, cool.
Blue Moon. You saw me standing alone, without a dream in my heart, without a love of my own. Blue moon, you knew just what I was there for. You heard me saying a prayer.
Ja, da heult der Elvis auch ein bisschen den Mond an, gell? Zurückgenommen, da ist noch nicht viel da. Das ist in den legendären Sun Studios da aufgenommen in Memphis, Tennessee. Das ist, da kann man ja wohl auch hinpilgern und kann sich das anschauen. Das ist wirklich ein winziges Ding gewesen. Ja, wie gesagt, der Sam Phillips, der war da legendär. Bei dem war ja der Johnny Cash auch. Und da waren die ganzen großen Rock'n'Roller des Anfangs waren bei dem und haben bei dem aufgenommen. Und eben der Elvis auch. Und das ist schon wirklich eine tolle Version dieses Songs, der da schon älter war. Benny Goodman hat den gemacht, ja, mit einem Orchester, die Cowboy Junkies, der Bob Dylan hat es bei Self Portrait rausgebracht, die Katharina Valente und was weiß ich, wer nicht noch alles. Aber wie gesagt, Blue Moon von Elvis. Also, bisschen chronologisch, wie gesagt, ich versuche so 50er Jahre, 60er Jahre, natürlich bis in die heutige Zeit und so ein paar Geschichten über den Mond auch zu erzählen. Ja, und der Mond, der fasziniert uns vielleicht nicht ganz so wie die Sonne, aber hat natürlich auch ein bisschen was Düsteres. Wir kommen dann auch ein bisschen auf die Werwölfe und auf diese Kreaturen, die irgendwie nachts rauskommen, wenn alles dunkel ist und nur der Mond leuchtet irgendwie und dann heulen wir den halt an. Und das ist schon cool. Gut, nächster Song, Beatles. Auch sehr, sehr cool, der Song ist nicht von den Beatles, aber da merkt man, dass es einer der Songs ist, den sie noch in Hamburg gespielt haben. Ich habe dir schon mal gesagt, dass die Beatles niemals so eine große Band geworden wären, wenn sie nicht nach Hamburg gegangen wären. Da haben sie einfach, sagen wir mal, sich alles erspielt, was man sich erspielen konnte. Da mussten die ganz viel Konzerte geben und in diesen im Star Club und im Indra und so weiter in solchen winzigen Clubs da auftreten. Und klar, da musstest du gut sein, weil sonst sind die Leute abgehauen, und du musstest gut sein, weil der Manager dir sonst einen auf die Mütze gegeben hat und so weiter. Und da haben die ihre Stimmen perfektioniert und ihren Musikstil perfektioniert. Und der Song, der ist zwar aus dem Jahr 1962, aber selbst da waren sie noch in Hamburg. Das war die Zeit, wo sie dann auch kurz danach zurückgegangen sind. Aber ich gehe davon aus, und man weiß auch, weil es ist im Star Club, da gibt es sogar Live-Aufnahmen, da gehörte das schon zum Repertoire. Und die Beatles haben dann, als sie schon erfolgreich waren, also das hier ist eine Aufnahme vom Album Beatles for Sale 1964, wo sie also schon richtig ganz groß waren, eigentlich auch auf dem Sprung nach Amerika, da haben sie wahrscheinlich noch nicht genug Material gehabt, um auf den Platten nur ihre eigenen Songs zu spielen. Und dann haben sie ein paar von diesen Klassikern, die sie eben in Hamburg oder im Cavern Club dann in Liverpool gespielt haben, die haben sie dann einfach wieder aufgelegt, weil sie gewusst haben, die funktionieren, da muss man nicht viel rumproben, die können wir praktisch mehr oder weniger live im Studio auch einspielen, und dann sind sie richtig cool. Und ich mag das Lied auch vielleicht deswegen, weil der John Lennon da alles zeigt, was er als Rocksänger so drauf hat. Der Song ist sehr gut. Von Dr. Feelgood and the Interns, 1962 veröffentlicht als B-Seite, komponiert wurde es von Roy Lee Johnson, aber berühmt gemacht, nicht als Single, aber berühmt gemacht auf dem Album haben es eben die Beatles, Mr. Moonlight, und da schreit er gleich am Anfang, heult auch den Mond an. Ganz schöner Harmoniegesang natürlich auch. Mr. Moonlight, come again please. Here I am on my knees, begging if you please. And the night you don't come my way, I pray and pray more each day, 'cause we love you. Mr. Moonlight. Kleines Orgelsolo. Was mich schon immer ein bisschen fasziniert hat, wenn dieser dumpfe Schlag von so Tom auf dem Schlagzeug kommt, die muss man, glaube ich, so stimmen, dass sie dazu passen. So, ja, das muss ja genau passen, aber das kriegt man, glaube ich, schon hin als Studio-Session-Typ. Jetzt nochmal. Bam! Mr. Moonlight! Mr. Moonlight von den Beatles. Ja, sehr geil. Ja, sehr schön. Ja, der Mond, lateinisch Luna, ist klar. Der einzige natürliche Satellit der Erde. Und etymologisch, also bedeutungsmäßig, ist er verwandt natürlich mit dem Wort Monat. Das heißt, unsere Monate drehen sich um den Mond. weil die Phasen des Mondes mehr oder weniger widerspiegeln, was so ein Monat hergibt von der Zeit her. Und das ist ja, wie gesagt, das ist wunderbar, wenn man nur diese kleine Sichel sieht, wenn er immer größer wird, wenn er dann ganz groß ist, wenn man meint, man könnte ein Gesicht entdecken und so weiter, wenn er dann wieder zurückgeht. Also das ist schon richtig cool. Also er hat eine Faszination, eine Anziehungskraft auch für uns Menschen. Es gibt die Finsternis, die Sonnenfinsternis, die hat mit dem Mond zu tun, die Mondfinsternis, die kann man immer mal wieder entdecken in verschiedenen Teilen der Erde und so weiter. Jeder von uns hat das schon mal mitgemacht. Totale Sonnenfinsternis, die gibt es ja ganz selten, aber auch die, an die kann ich mich noch erinnern, da einmal, wo man dann alle diese Brillen aufsetzen musste, weil man Angst gehabt hat, dass man dann erblindet. Und natürlich hat es auch immer so eine Finsternis hat auch damit zu tun, dass man Angst hat, dass dann irgendwas untergeht oder dass die Welt untergeht, dass die Apokalypse bevorsteht und so weiter. Die Menschen haben seit jeher dann irgendwie Angst gehabt, wenn dann plötzlich, wenn alles dunkel wurde an einem Tag, wo es eigentlich hell sein müsste und so weiter. Also es hat immer auch was, sagen wir mal, Negatives schwingt da immer mit oder was Endzeitstimmungsmäßiges schwingt da immer mit. Und deswegen, wie gesagt, diese Faszination, die vom Mond ausgeht. Und meistens ist es auch in den Songs, die den Mond thematisieren, eher was Negatives. So wie auch im nächsten. Jetzt sind wir immer noch in den 60ern von einer Band. Ich glaube, heute schaffe ich es mal, die richtig auszusprechen. Glide. Das Schlimmste ist, das müsst ihr mal probieren, wenn irgendein Wort schwer ist, zu sagen, ich schaff's jetzt oder euch vorzunehmen, das schafft er nicht. Könnt ihr vergessen. Creedence, Clearwater, Revival. Aber es ist deswegen sagen die Leute, glaube ich, immer CCR dazu, weil man da wenig falsch macht. Jetzt sage ich es nochmal. Creedence, Clearwater, Revival, Bad Moon Rising, ist klar. Da ist er. Wenn er kommt, seht ihr, jetzt schaffe ich es nicht mal, den Song anzumachen. Ah, da ist er. Yeah! Taking for an eye. Ja, also Auge um Auge, Zahn um Zahn, alles Böse, was man sich vorstellen kann. Vom Album Green River und war Nummer 2 in den Billboard Hot 100 im Jahr 1969 und war die zweite Gold-Single für CCR. Ja, und natürlich gehört es zum Standard vieler Coverbands, ist einer der 500 besten Songs beim Rolling Stone, kommt in ganz vielen Filmen auch vor. Es hat mit Wetter, mit Angst vor allem Bösen zu tun. Kannst du dich darauf vorbereiten, dass du wahrscheinlich irgendwann sterben wirst? Das ist ein kurzer Song, der dauert 2 Minuten 21, aber er hat irgendwie alles drin. Das ist ein cooles Rockriff. Es ist natürlich die tolle Stimme vom John Fogerty. Es ist ein ganz kleines, nettes Solo drin und so. Das ist einfach ein Song für die Ewigkeit. Da kann man einfach nichts falsch machen. Ja? Und der ist auch gar nicht schwer. Das sind 3 Akkorde, das reicht auch. Das war die Zeit, in der CCR einfach alles konnten. Ja? Wenn man überhaupt an die Chronologie der Singles denkt, zuvor ist es Proud Mary, ja, Rolling on a River, dann Bad Moon Rising, dann Green River, und die haben ja in der Zeit, in der sie gewirkt haben, haben die in kürzesten Jahren, in wenigen Jahren einfach wahnsinnig viele Alben aufgenommen und ganz viele Songs gemacht, die wirklich jeder kennt und die jetzt weit über 50 Jahre später immer noch zum Songbook, ja, zum amerikanischen Songbook einfach gehören. Ja, deswegen wunderbar, und der Bad Moon, der böse Mond, der geht langsam auf, der Mond geht auf, der Mond ist aufgegangen und so weiter. Die haben auch wirklich Volkslieder darüber, der Mond ist aufgegangen, das kennt jeder, der weiße Neger wunderbar, ja, das kennt er, ja, der weiße Nebel wunderbar. Axel Hacke heißt der Typ, der sich über die Verhörer in den Songs da Gedanken gemacht hat und die da gesammelt hat und so weiter. Aber das kommt eben auch da beim Mond vor. Also ganz, ganz tolle Songs über den Mond. Und einer davon, wie gesagt, ist Bad Moon Rising. Das war jetzt schon relativ bekannt. Natürlich sind die Beatles bekannt, natürlich ist der Elvis bekannt, natürlich sind CCR wahnsinnig bekannt. Und jetzt komme ich aber zu einem, deswegen habe ich auch am Anfang der Sendung heute gesagt, es kommen heute ein paar Leute, die wichtig sind, aber noch nicht von mir erwähnt wurden. Und der ist sicherlich sehr wichtig jetzt, und zwar ist es Nick Drake. Nick Drake ist einer, der in Deutschland eigentlich weitgehend unbekannt ist, aber in England ganz, ganz groß ist. Nicholas Rodney Drake, 1948 in Birma geboren und 1974, also einer vom Club 27 nicht, weil er nur 26 wurde, aber fast vom Club 27, 1974 bei Coventry gestorben, ein britischer Gitarrist, Sänger und Songwriter, einer der Songwriter, bei denen man sagen kann, dass seine psychische Disposition, nämlich seine ganz schlimme Depression, sich in allen Songs widerspiegelt. Der hat nicht viel aufgenommen. Der hat das Album Five Leaves Left, das Album Brighter Later aufgenommen und das Album Pink Moon. Das war's im Prinzip. Das Album Pink Moon, das ist im Prinzip sein letztes, das hat er nur in 2 Nächten aufgenommen. Das sind ganz reduzierte, ganz ruhige Songs. Ich bin mir nicht immer so sicher, dass ich die Songs vom Nick Drake so wahnsinnig toll finde. Aber in England wird der unglaublich verehrt, weil man wohl irgendwie sagt, dass alles, was traurig, was düster ist, was zurückgenommen, reduziert ist, auf ihn zurückgeht, und wahrscheinlich auch deswegen, weil es so eine Legende um ihn gibt. Ja, also seine Depression nahm nach diesem Album Pink Moon besonders zu. Es gab einen Krankenhausaufenthalt, das konnte nicht ihm wirklich helfen. Er hat noch 4 letzte Songs dann eineinhalb Jahre später aufgenommen, die wurden dann auch noch veröffentlicht. Und er wurde dann am 25. November 1974 tot in seinem Bett aufgefunden. Es war eine Überdosis Antidepressiva, er war 26 Jahre alt. Es gab Spekulationen über seinen Tod. aber man geht einfach davon aus, dass es wahrscheinlich Suizid war. Ja? Ganz viele, Elton John, R.E.M., Jimmy Page, Norah Jones und so weiter, sagen alle, wir sind von Nick Drake beeinflusst. Ja? Der kommt in Büchern vor, der kommt ganz viel in Filmen vor. Der kommt beim Rolling Stone, wird er immer mal wieder, gibt es einen Artikel über den Nick Drake. Also ganz viele Leute, Musikkritiker, Künstler und so weiter berufen sich auf diesen Menschen. Und jetzt hören wir mal in diesen Song Pink Moon von Nick Drake rein, der vielleicht einer der zugänglichsten ist und vielleicht auch einer, der am meisten Instrumente auch mit dabei hat. Und deswegen kann man sagen, ja, das ist vielleicht so, ja, Hit ist natürlich vollkommen falsch, aber es ist so ein Ding, wo man sagen kann, ja, okay, das könnte man jetzt vielleicht auch mal so am Rande irgendwie im Radio hören oder so. Ja? Pink Moon, Nick Drake.
I saw it written and I saw it say, pink moon is on its way. None of you stand so tall. Pink moon, and I get you all. And it's a pink moon, yeah, it's a pink moon.
Klavier mit dabei. Das Cover ist auch ganz interessant. Da ist irgendwie eine Teetasse drauf. Der Mond natürlich. Irgendwie ein Zahn ist mit drauf. Ich habe das schon mal mit der Eva sind wir drauf gekommen, dass es ganz viel mit Träumen, Zähne zu tun haben. Ein sehr buntes Albumcover für ein sehr trauriges Album.
So I written and I saw it say, Bingo Moon is on its way. None of you stand so tall. Pink moon, when I get you on, it's a pink moon.
Das war der Song. Die Songs sind sowieso alle sehr kurz von Nick Drake. Wie gesagt, also einer der im Nachhinein posthum, ich glaube, dass in der Zeit, da in den Anfang der 70er, den ganz wenig Leute nur gehört haben, aber es berufen sich, wie gesagt, unglaublich viele auf ihn und finden den ganz, ganz toll. Ja. Deswegen hat man jetzt mal gehört, Nick Drake, wie gesagt, er ist ein Begriff in England, ich glaube, in Deutschland kennt ihn wirklich kaum jemand, außer ich ganz ehrlich auch bin nur drauf gekommen, weil ich halt ständig eine Geschichte, irgendwas, einen Text über den gelesen habe und da dachte, musste mal reinhören, aber das kennt ihr vielleicht auch, wenn einem Sachen wahnsinnig oft empfohlen werden und das musst du unbedingt kennen, weil das ist so wahnsinnig toll und wenn du das nicht kennst, dann kennst du dich nicht aus und so, und dann hört man es mal an, denkt, na okay, geht. Ja, also auch das muss es ja geben, man muss irgendwie seine eigene Meinung über solche Sachen haben. Deswegen, ja, passt schon. Ist halt Nick Drake. Und ich glaube auch, wenn er jetzt heute noch leben würde, dann würde man wahrscheinlich nicht so wahnsinnig viel über ihn reden. Aber allein die Geschichte, dass halt einer so wahnsinnig traurig, depressiv war und das auch thematisiert hat in seinen Songs, die reicht dann auch schon dazu aus, um so Legendenbildung da zu verbreiten. Ja, und natürlich ein Song über den Mond, über den Pink Moon. Blue Moon hat man, Pink Moon haben wir. Und jetzt tanzen wir ein bisschen im Mondlicht. Da gibt es verschiedene Songs. Es gibt einen Song aus den 70ern, der dann gecovert wurde von Top Loader, Dancing in the Moonlight. Ganz schöner Song, mag ich ganz gerne, spiele ich aber jetzt nicht, kennt man irgendwie. Ich muss sowieso eine Auswahl treffen, das habe ich euch schon gesagt, weil es so wahnsinnig viele Songs über den Mond gibt. Das jetzt mag ich richtig gern. Das ist ein Song von Thin Lizzy. Thin Lizzy habe ich, glaube ich, so 2-3 Mal schon gespielt hier. Mag ich unglaublich gern. Das ist mag ich vielleicht auch deswegen, weil es so toll instrumentiert ist, weil der Phil Lynott einfach als Sänger klasse war und ein wahnsinnig guter Bassist war. Ist auch überhaupt nicht alt geworden. Was noch hinzukommt bei Thin Lizzy, das hört man jetzt bei dem Song weniger, ist die Gitarrenarbeit, Twin Guitars, also zwei Gitarren, die sich selbst gegenseitig ergänzen. Auch das Schlagzeug war gut, also das waren einfach richtig coole Instrumentierung, richtig coole Songs, richtig gut gemacht alles. Ein tolles Live-Album, Live in Dangerous. Kurze Zeit haben die nur existiert, gegründet ursprünglich 69, dann haben sie aber, sagen wir mal, noch nicht da viel rausgebracht. Das war, deren Zeit waren eher die 70er. Ja? Und dann hat es auch irgendwann aufgehört und der Phil Lynott, wie gesagt, ist auch in den 80ern dann gestorben, irgendwie, weil er mit dem Drogenkonsum nicht ganz so klar gekommen ist. Der Song allerdings, Tanzen im Mondlicht, das muss man jetzt auch mal sagen, Dancing in the Moonlight, das ist ja auch cool irgendwie. Also das muss man sich ja mal vorstellen, es ist irgendwie draußen schön, es scheint der Mond, es ist noch warm. Warum soll man da nicht die Sterne ein bisschen anschauen, den Mond anschauen und vielleicht zum coolen Song ein bisschen tanzen? Deswegen, Dancing in the Moonlight, Thin Lizzy, It's Caught Me in Its Spotlight. Saugeil. Ja, der Bass ist Wahnsinn. Und der konnte wahnsinnig gut Bass spielen. Das merkt man dann bei den Live-Aufnahmen. When I passed you. Should have took that last bus home, but I asked you for a dance. Now we go steady to the pictures. I always get chocolate stains on my pants. And my father, he's going crazy. He says I'm living in a trance. But I'm dancing in the moonlight. It's caught me in its spotlight. It's alright. Dancing in the moonlight. On this long, hot summer night. It's 3 o'clock in the morning, and I'm on the streets again. I disobeyed another warning. I should have been in my tent. Now I won't get out till Sunday. I'll have to say I stayed with friends. Oh, but it's a habit worth forming. To justify the end. Dancing in the moonlight. It's caught me in its spotlight. Ziemlich außergewöhnlich für diese Formation ist ja auch das Saxophon, das aber wirklich wunderbar dazu passt. Geil. Der Bass ist brutal. And I'm walking home. Jetzt geht er heim. The last bus is long gone. But I'm dancing in the moonlight. Vom Album Bad Reputation, schlechter Ruf. Wie immer, zieht euch mal die komplette Spotify-Liste rein mit diesen Songs. Ich habe auf der Liste auch ein paar mehr als die, die heute gespielt werden. Es gibt noch ganz vieles. Was von Iron Maiden, Moonchild, von Genesis, Dancing with the Moonlit Night und so weiter. Es sind wirklich Perlen drauf. Aber wie gesagt, alles kann man nicht spielen. Aber das finde ich jetzt schon hier, den Lizzy, richtig, richtig cool. Es ist, wie gesagt, ein außergewöhnlicher Song, weil das schon sonst fast rockiger war irgendwie. Boys Are Back in Town und Whiskey in the Jar und was weiß ich nicht alles. Aber das ist hier Dancing in the Moonlight. Weltklasse, muss man sagen. So, jetzt hat man vorhin den Nick Drake, von dem jeder sagt, wow, nicht jeder, aber viele sagen, wow, der ist jetzt richtig einflussreich gewesen. Jetzt kommt eine weitere einflussreiche Band, die ich noch nie gespielt habe, und zwar ist das Television. Und Television ist eine New Yorker Band, die auch in den 70er Jahren erfolgreich waren. Ja, erfolgreich ist, glaube ich, übertrieben, aber die, sagen wir mal, sich einen Namen gemacht haben. Besonders bekannt ist eben der Tom Verlaine. Der Tom Verlaine hat die Songs geschrieben, der hat Gitarre gespielt und der hat auch gesungen. Und das war so ein Typ, der ja da in dem CBGBs in New York unterwegs war, der die Patti Smith kennengelernt hat, der die Ramones gekannt hat, der auch immer irgendwie noch am Start ist. Und der hat dies, sagen wir mal, die gibt's, glaube ich, immer noch sporadisch nehmen die immer mal wieder was auf, aber die sind bekannt für, sagen wir mal, für typischen Garage Rock. Das war nicht wirklich Punk, dazu war es ein bisschen zu soft und zu melodiös, aber es war auch auf keinen Fall irgendwie Pop, weil dazu war es dann auch irgendwie zu kantig oder so. Ja? Und die haben dieses Album Marquee Moon aufgenommen, das sich kaum verkauft hat. Ja? Aber das einfach riesen einflussreich war. Ja, der Musikexpress hat den Song Marquee Moon, den wir jetzt gleich hören werden, auf Platz 42 der 100 besten Songs aller Zeiten gekürt. Ja, oder Douglas McCombs von der Band Tortoise würdigt die Wirkung des Albums. Anfangs wirkte Marquee Moon auf mich wie jedes dieser anderen Punk-Alben eigentümlich und anders als alles, was im Radio lief. Aber als ich es dann häufiger gehört hatte, begriff ich, dass es etwas hatte, was es auch von den anderen Punk-Alben unterscheidet. Television vermittelten ein Gefühl von nervöser Melancholie und Introspektion, das ihre Musik unglaublich besonders machte. Diese Songs stecken voller genialer Ideen und es fühlt sich heute nach wie vor toll an, Marquee Moon zu hören. Das muss man jetzt schon sagen, dass Marquee Moon, das ganze Album, wirklich gut ist. Ja? Und sagen wir mal, trotzdem der coolste Song darauf ist der Titelsong Marquee Moon. Der dauert 10 Minuten, macht aber nichts, wenn man eigentlich nur den Anfang so ein bisschen hört und man kann auch das geht bis zum Schluss, wird nicht langweilig, das Ding. Hat richtig gute Gitarrenarbeit, die Stimme von dem Tom Verlaine ist auch cool, die Instrumentierung ist auch richtig gut, die Produktion ist richtig gut. Ich finde, das ist ein Song, der auch ziemlich zeitlos ist. Den kann man nach wie vor hören und man merkt auch, dass viele Bands sich darauf berufen. Mir fahren sofort aus New York die Strokes ein, die ganz bestimmt ganz viel Television gehört haben. Und das ist nicht die schlechteste Referenz. Deswegen, nach Nick Drake, nur melancholisch, nur ruhig, nur folkig, jetzt mal ein bisschen Garage Rock von Television, Marquee Moon. Das geht so langsam los. Und es geht gleich los mit dieser tollen Gitarrenarbeit von Tom Verlaine.
I'm
sehr cool gemacht, das Ganze. Ja, sehr trockener Schlagzeugsound, Bass dazu und dieses Gitarrenthema. Dann, sagen wir mal, die bisschen irre Stimme von dem Tom Verlaine ist schon richtig cool. Marky Moon. Und so weiter, das könnt ihr euch noch anhören, es dauert ungefähr 8 Minuten noch, das ganze Ding. Riesen-Gitarren-Solo dann auch drin und so. Es ist schon toll, ja. Marky Moon, auch die ganze Scheibe. Also die, ich kenne tatsächlich nur die eine und die habe ich mir halt dann, ja, auch das liest du da drüber und denkst dir, ja, musst du mal reinhören. Da muss ich aber sagen, bei Nick Drake bin ich nicht so ganz hingekommen. Television mag ich sehr gern, aber da reicht wirklich diese eine CD und wenn man nicht unbedingt viel mehr hören will als den einen Song, reicht auch der eine. Ja, ist cool. Ja? Marky Moon. Marky ist so ein Werbeplakat praktisch, so ein großes Ding, ja, wo Leute ja beworben werden. Ja, Marky ist aber auch es gibt viele Marquee-Clubs, ja, also viele Läden, die Live-Musik anbieten. Es gibt einen legendären Marquee-Club in London und was das mit dem Mond zu tun hat, weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Aber jetzt kommen wir zu einem, der den Mond anheult. Jetzt sind wir endlich bei den Werwölfen und bei diesen mystischen Geschichten. Und wer war der erste Typ jemals, war, kann man nicht sagen, weil der lebt ja immer noch, der im Metal auch das Ganze geprägt hat, dass die Musik einfach so, ja, sowas Irres auch hatte. Ja, also das, was Morbides, was ja auch Okkultes und so, das aber immer ein bisschen so in der Schwebe blieb, ist natürlich Ozzy Osbourne. Und Ozzy lebt immer noch, mittlerweile ist ein bisschen eine Karikatur seiner selbst. Ja, man geht auch davon aus, dass der gar nicht mehr gesund ist. Ist eigentlich eh irre, dass der Typ noch lebt. Aber der Ozzy war natürlich der legendäre Sänger von Black Sabbath und die haben hier diese ersten Alben mit dem Ozzy, die sind einfach Hammer. Die sind auch deswegen Hammer, weil die so toll produziert sind, weil der Gitarrist einfach toll ist, weil die ganze Band super miteinander gespielt hat und so. Und dann ist aber der Ozzy ist irgendwie entweder gegangen oder wahrscheinlich rausgeschmissen worden, weil er einfach viel zu viel Sachen eingeschmissen hat. Und dann hat er aber eine Solo-Karriere hingelegt. Und dann hat er, man sagt immer, die Solo-Songs, die ersten Solo-Alben von Ozzy Osbourne waren deswegen so erfolgreich, weil er einen wunderbaren Gitarristen hatte, nämlich den Randy Rhoads. Und der Randy Rhoads, der hat im Prinzip seine Songs geschrieben, jedenfalls den größten Teil seiner Songs, und er hat diese tolle Gitarrenarbeit gemacht und dann ist er aber ganz tragisch 1982 bei einem Flugzeugunfall, bei einem Flugzeugabsturz gestorben und dann war der weg. Und dann hat aber der Ozzy trotzdem weitergemacht, hat wieder einen neuen Gitarristen sich geholt, der ja ihm auch geholfen hat. Man geht eigentlich davon aus, dass er die meisten Songs selber geschrieben hat, aber der Ozzy, vor allem seine Frau, die Sharon, dann darauf bestanden hat, dass er halt mit dabei ist. Und zwar war das der Jake E. Lee. Und das Album nach dem Randy Rhoads heißt eben Bark at the Moon, also den Mond anbellen oder den Mond anheulen und den Song, der dazu passt, den hören wir uns jetzt an, nämlich Ozzy Osbourne 1983, Bark at the Moon. Jetzt wäre ein bisschen Metal hier, Leute, jetzt kracht es immer ein bisschen mehr. Schon geil.
Yeah.
ist natürlich die typische 80er-Jahre-Gitarrenarbeit. Viel schneller als Tony Iommi von Black Sabbath, aber der wollte es gar nicht so schnell. Hier der Jake Ely, das ist ganz anders hier. Ganz aufwendiges Video auch, das so ein bisschen auf Dr. Jekyll and Mr. Hyde abspielt. Es wurde, die Make-up-Effekte wurden von Rick Baker gemacht, der bei American Werewolf und natürlich bei Thriller auch gearbeitet hat. Und jetzt hören wir mal ein bisschen in das Gitarren-Solo noch rein von dem Jake Ely, was schon geil ist. Kommt bei Grand Theft Auto, Vice City vor und bei Guitar Hero. Das ist klar, dafür ist es prädestiniert. Ja, Bark at the Moon. Wir heulen den Mond an. Und nicht nur der Ossi macht es, machen ganz viele Bands, die mit dem Mond sich beschäftigen. Natürlich ist es im Metal ein riesengroßes Thema. Ich habe vorhin schon mal gesagt, Iron Maiden haben auch einen Song drüber gemacht, nämlich Moonchild. Und jetzt möchte ich aber mal eine Metal-Band vorstellen, die ich selber auch schon mal, ich glaube, zweimal live gesehen habe. Und zwar ist es eine portugiesische Metal-Band, die es geschafft hat, international erfolgreich zu sein und die es wirklich immer noch gibt und die auch eigentlich immer auf einem relativ hohen Level spielen. Also die sind weltweit unterwegs, diese Band. Die Band heißt Moonspell, kommt aus Brandoa bei Lissabon. Und sagen wir mal, den Song, den ich jetzt spiele, der ist vom ersten Album und das erste Album heißt Wolf Heart. Ich kann es schon mal ein bisschen anlaufen lassen, weil das so wie häufig bei solchen Dark Black Metal Bands hat es ein wahnsinnig langes Intro. Der Song dauert über 7 Minuten lang und ja, die beschäftigen sich natürlich ganz viel mit den Abgründen. Wolf Heart heißt das erste Album von 1995, dann hieß es das zweite Irreligious, The Butterfly Effect gibt's und dann hier das ganze lateinisch Alpha Noir heißt ein Album und so weiter. Der Sänger heißt Fernando Ribeiro und das ist, glaube ich, auch Familiengeschichte, also es sind da Leute dabei, die wohl Brüder, Cousins und so weiter sind und die Band, wie gesagt, existiert seit 1989 und ist immer noch im Start und ist eigentlich gut in der Metal-Szene dabei und ich habe die mal live gesehen, wie gesagt, und es war richtig geil. Wolfshade, a werewolf masquerade. Nature. natürlich zur Geschichte des Werwolfs. Das geht wirklich ganz lange zurück, schon bei den alten Griechen gab es da Geschichten drüber. Es gab Höhlenmalereien über diese Wesen, die sich vom Menschen in den Wolf verwandeln konnten oder in ein Tier verwandelt haben, als der Vollmond dann kam. Also wirklich unglaublich alt. Dann gab es natürlich im Zuge der Hexenverfolgungen auch Werwolfsprozesse, und dann hat man da, wie man die Frauen umgebracht hat, hat man auch die Männer da umgebracht, weil man gedacht hat, ja, die sind natürlich vom Teufel besessen. Und dann gibt es wahnsinnig viele moderne Werwolf-Darstellungen. Ja? Gut, also es gibt den Film, den habe ich auch mal gesehen, Wolfblood, A Tale of the Forest von 1925, der älteste erhaltene Werwolf-Film, den habe ich irgendwann einmal mir angeschaut, echt wahnsinnig. Dann natürlich American Werewolf, der Werwolf von Washington, ganz viel dann in Werken, in neuen Werken von, in literarischen Werken bei Christian Morgenstern, bei Terry Pratchett, natürlich bei Stephen King, natürlich jetzt, wenn man bei der Popkultur sind, bei Michael Jackson im Video zu Thriller. Dann natürlich, das ist so meine Zeit, 1985, Michael J. Fox hat den Teen Wolf gespielt. Bei den Harry Potter Filmen oder Romanen kommt der Remus Lupin als sympathischer Werwolf rüber. Also das ist dann auch, man hat es dann auch ein bisschen so in diese sympathische Ecke auch gebracht, vor allem auch mit dem Teen Wolf, der Typ, der dann plötzlich sich verwandelt, aber das dann auch für positive Geschichten nutzt. Ich weiß nicht, wie der Michael J. Fox als Wolf dann Basketball gespielt hat und alle ausgespielt hat und solche Sachen. Ja. In World of Warcraft kommt es vor, da gibt es computergesteuerte Gegner als Worgen und so weiter. In der Rockmusik ist der Werwolf ein wiederkehrendes Thema. Zum Beispiel beim wunderbaren Song, den ich schon mal gespielt habe, bei meinem One-Hit-Wonder-Special Werewolves of London von Warren Zevon. Jetzt hören wir mal noch ein bisschen rein in Werewolf Masquerade, Wolfshade, Moonspell. Ist auch typisch für solche Musik, ja. Kurzer, langsamer Teil, jetzt geht's wieder los. Meistens schreit dann einer. So viel zu Moonspell, hört da mal rein, das ist eine coole Band, ja, also wirklich, und hören nicht auf, hören aber auch nicht auf, das qualitativ gut zu machen, wenn man natürlich sowas mag, das ist klar, aber die sind da am Start und die sind eine der bekannten Bands und, sagen wir mal, aus Portugal wirklich eine der wenigen Bands, die es nach wie vor international in der Szene höchst angesehen sind. Toll, ja. Ja, und jetzt kommen wir mal zu Bob Seger. Den habe ich viel zu wenig gespielt hier. Das ist natürlich schon ein Stilbruch, das muss man sagen. Aber jetzt sind wir wieder so ein bisschen im Country-Rock. Aber geiler Song. Shame on the Moon, Bob Seger.
Until you've been beside a man, you don't know what he wants. Don't know if he cries at night. Don't know if he don't. When nothing comes easy, old nightmares all real. Until you've been beside a man, you don't know how he feels.
Ganz typisch Bob Seger dann in der Zeit, in der er dann richtig erfolgreich war, mit Night Moves und Against the Wind und so weiter. Das ist dann sein Sound. Den Sound hat er dann gefunden in den 80ern. Schon geil. Das muss man sagen, aber vielleicht ist es auch im Hintergrund so toll, weil der Glenn Frey von den Eagles da Harmoniegesang mitmacht. Komischerweise ist einer der wenigen Songs von Bob Seger, den er nicht selber geschrieben hat. Und zwar war es der Rodney Crowell, ein Country-Sänger. Deswegen merkt man auch, es ist ein richtiger Country-Song. Aber der Bob Seger sagt selber, ja, vielen Dank Rodney, it's a great song and I'm beholden to the lad for writing it. Ich bin ihm sehr dankbar, dass er es geschrieben hat, weil für mich war es ein richtiger, guter, großer Hit und sowas wie der Durchbruch. Der Bob Seger kommt ja aus Detroit, da war er eigentlich von Anfang an riesengroß. Der hat da, das habe ich mal gelesen, der hat Stadien in Detroit gefüllt. Und dann hat er wieder irgendwo in New York oder irgendwas gespielt, in winzigen Hallen oder teilweise auch in kleinen Clubs nur. Und es hat ganz lang gedauert, also dass er nur aus Detroit rauskam und dann in ganz Amerika erfolgreich wurde. Also Bob Seger and the Silver Bullet Band, einer der Typen, die wirklich wahnsinnig viel gearbeitet haben für den Erfolg. Und der es auch verdient hat, muss man sagen. Mit auch einer tollen Stimme. Ja, Bob Seger and the Silver Bullet Band, Shame on the Moon. Ja, Leute, es gibt so viele coole Songs und da muss man ein bisschen Auswahl treffen, aber es hilft nichts. Die allerbesten finde ich jetzt für mich, die kommen erst noch. Und wenn ich an den Mond denke und wenn ich an Songs über den Mond denke, dann muss natürlich einer vorkommen, der darf auf keinen Fall fehlen und das ist natürlich der da. Das ist natürlich Man on the Moon von R.E.M. Und dann muss ich da doch ein bisschen was zur Mondlandung erzählen. wunderbarer Song, wie immer bei Michael Stipe, beim Sänger von R.E.M. Ein bisschen kryptisch das Ganze. Hier geht es aber um Andy Kaufman. Und Andy Kaufman war ein Komiker, ein Comedian, ein amerikanischer. Und er ist 1984 an Lungenkrebs gestorben. Und die titelgebenden Zeilen spielen darauf an, dass diejenigen, die an Andy Kaufmans Tod wirklich glauben, die glauben auch an die Mondlandung. Und ja, es gibt einen schönen Film, der Jim Carrey spielt die Hauptrolle, tatsächlich über diesen Andy Kaufman, der so ein ganz stranger Comedian war, was auch sehr lustig ist, so eine Randnotiz. Bei diesem Song kommen ganz viele Yeah, 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 Yeahs vor und es ist lustig, es wurde natürlich gezählt und es gibt in dem Song 56 Yeahs. Und es war tatsächlich sowas wie ein kleiner Wettbewerb zwischen Michael Stipe und Kurt Cobain. Kurt Cobain, logischerweise von Nirvana, hat in seinem Lied Lithium vom Album Nevermind, das muss ich sagen, ist eines der geilsten Lieder auf Nevermind, hat nur 48 Yeahs gehabt und der Michael Stipe hat gesagt, pass mal auf, das kriege ich hin, ich bringe da mehr Yeahs in einem Song unter und das war hier Man on the Moon, das sind es nämlich 56, nicht nur 48. Yeah, 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 yeah. Aber es nervt nie.
Yeah, 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 yeah. Here's a truck stop instead of St. Peter's. Yeah, 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 yeah. Mr. Andy Kaufman's gone wrestling.
Ja, Mr. Andy Kaufman. Ja, ein wunderschöner Song von R.E.M. Vom, wie ich finde, schon besten Album von R.E.M., nämlich von Automatic for the People. Einmal noch der Refrain, muss einfach sein. Ja, und jetzt komme ich natürlich drauf, ich glaube nicht an die Mondlandung. Tatsächlich, ich bin kein Verschwörungstheoretiker und ich will da jetzt auch gar nicht groß damit anfangen, aber ich glaube es nicht. Ich glaube nicht, dass die Amerikaner auf dem Mond gelandet sind oder vielleicht, nee, so rum. Ich glaube, dass die vielleicht auf dem Mond gelandet sind, aber ich glaube nicht an die Übertragungen da im Fernsehen im Jahr 1969 bei der Apollo 11. Das ist mir zu gut gewesen. Das war mir zu glatt. Das war zu, das kommt mir ja offensichtlich live. Mein Papa hat es mir mal erzählt. Ja, mein Papa ist Jahrgang 54 und er war also da paar 20 Jahre, als das da passiert sein soll. Und natürlich hat die ganze Welt dazu geschaut und diese Geschichte, dass hier ein großer Schritt für die Menschheit und so weiter. Ich glaube, das war inszeniert. Wirklich. Und wisst ihr, warum ich glaube, dass es inszeniert war? Weil seit 1972 kein Mensch mehr auf dem Mond war oder das nicht übertragen wurde. Das kann ich mir nicht vorstellen. Man muss doch jetzt sagen, 50 Jahre, jetzt sind wir 50 Jahre seit 1972 ist keiner mehr auf den Mond gegangen. Das kann ja nicht sein. Und warum nicht? Weil nie jemand drauf war. Und jetzt, wenn man da jemanden draufstellen würde, drauf rumlaufen, hüpfen, wisst ihr schon, was halt auch so passiert, wenn man das jetzt sehen würde, würde man sehen, dass es anders ausschaut auf dem Mond, als es da uns suggeriert wurde vor 50 Jahren. Das ist meine Theorie. Und die soll man mal jemand widerlegen. Ich glaube es einfach nicht. Ja, ich glaube, das war seinerzeit dieser große Kampf der UdSSR, der zwei Systeme des Ostens gegen den Westen und die Sowjets, die haben halt den ersten Menschen ins All geschickt und da mussten die Amerikaner unbedingt nachlegen und mussten es natürlich toppen und mussten dann einen Film live übertragen, wie da jemand auf dem Mond rumhüpft. Also ich glaube das einfach nicht. Ja, sorry, aber nee, keine Ahnung. Ich glaube nur, dass jemand drauf war, wenn ich es jetzt mal modern wieder sehe oder zeitgenössisch sehe. Und wie gesagt, nicht passiert. Und deswegen ganz komisch, weil müsste doch seitdem passiert sein, oder? Also was spricht dagegen, nochmal auf den Mond zu gehen? Nix. Ha? Denkt mal drüber nach. Okay, aber von mir aus ist auch richtig. Kann auch sein, weiß ich nicht. So, vorletzter Song. Richtig geil, richtig cool. Ich mag den ganz, ganz gern. Es ist ein Song aus dem, na, darf ich jetzt nicht falsch sagen, aus den 80ern, aus dem Jahr 1985. Und der Song heißt The Hole of the Moon und der ist von den Waterboys aus Schottland. Sehr, sehr geil. Niemand hat den ganzen Mond gesehen, sondern nur eine Sichel, nämlich The Crescent. Saw the crescent. You saw the hole of the moon. The hole of the moon. You were there in the turnstiles with the wind at your heels. You stretched for the stars and you know how it feels to reach too high, too far, too soon. You saw Da geht er auf den Mond. Ist das nicht sau cool? Also ich finde es ein Top-Lied, echt. The Waterboys. Gibt es irgendwie immer noch. Ja? Der Mike Scott hat den Song geschrieben. Im Prinzip muss man sagen, ist es der einzige große Hit von den Waterboys. Aber sie leben immer noch davon. Sehr cool. Sehr schön ist auch hier das Cover von der Single. Da hast du praktisch ein Sternenhimmel und dieses Loch, wo man die Single dann so sieht, das ist praktisch der Mond. Also die Platte selber ist der Mond und das Cover ist der Sternenhimmel außenrum. Sehr cool. Ja, wunderbarer Song. Und der vorletzte für heute, The Hole of the Moon, The Waterboys. Ja, Leute, das war der vorletzte Song. Was kommt vor dem letzten Song? Natürlich die Rätselfrage. Jetzt habe ich es in letzter Zeit schon sehr schwer gemacht, das muss ich sagen. Aber was mich besonders stolz macht, als es sehr schwer war, haben es die Leute rausgefunden. Also ich bedanke mich recht herzlich beim Axel, bei mich, bei Matthias 1 und beim Manuel. Es ging um Duran Duran letzte Woche beim Fotografie-Special mit den zwei sehr coolen Typen, mit dem Frank und dem Timo. Ja, welches Album wurde nie veröffentlicht? Das war das Album Reportage. Warum? Weil die mit der Gesamtsituation, so schreibst du mich, nicht zufrieden waren. Mit Personal, mit dem Musikstil. Die Plattenfirma mochte es nicht. Also es gab ein komplettes Album, das aufgenommen wurde und es wurde nie veröffentlicht. Wäre vielleicht mal interessant, ob das irgendwann mal rauskommt. Okay, also das war die erste Teil der Frage. Der zweite Teil, der Keyboarder, der Nick Rhodes, der musste mal seinen Chemielehrer vertreten, der irgendwie raus musste. Und angeblich wollte er Pferdewetten organisieren und da hat er den Unterricht verlassen und da wäre also fast das Klassenzimmer in die Luft geflogen, weil es ein Chemieunterricht war und der Nick Rhodes dann anscheinend irgendwelchen Mist mit den Substanzen dort gemacht hat. Ja, das war der zweite Teil. Und der dritte Teil der Frage war, dass Songs indiziert wurden von der BBC, zum Beispiel Girls on Film, war da zu viel nackte Haut dabei war. Und dann gab es noch den Song Electric Barbella, hieß er, glaube ich, der genauso indiziert wurde, weil die BBC gesagt hat, nee, das Zeug, das ist hier viel zu schlüpfrig, das wollen wir nicht zeigen. Und bei A View to a Kill aus dem James Bond Soundtrack wurde das während des ersten Golfkrieges hat man auch gesagt, das ist ungeeignet, das darf bei der BBC nicht mehr gezeigt werden. Mittlerweile sind natürlich Duran Duran eine Band, die rauf und runter gezeigt wird, immer noch, und die aber trotz ihrer, sagen wir mal, Massenkompatibilität immer auch so ein bisschen was leicht Schlüpfriges, nicht ganz Erwartbares, bisschen abseits des Mainstream dabei gehabt haben. Und deswegen mag ich die sehr, sehr gerne. Also Duran Duran, sehr, sehr coole Band. Das war die Frage vom letzten Mal. Jetzt geht es diesmal um Ludwig van Beethoven. erster Teil der Frage. Das könnte man, wenn man mir ganz aufmerksam zugehört hat, in den letzten 100 noch was Folgen sogar so beantworten. Was haben Beethoven und ein Rocker gemeinsam? Die sind beide auf der Golden Record. Was ist die Golden Record und was ist die Geschichte dahinter? Also Beethoven und ein Rocker sind auf der Golden Record. Was ist es? Erster Teil. Zweiter Teil. Eine Band, die heute vorgekommen ist, hat in einem Song die Mondscheinsonate, großes Wort, dekonstruiert und einen eigenen Song draus gemacht. Wie heißt der Song? Wie heißt die Band? Das ist nicht ganz so einfach, kommt man aber drauf. Ihr jetzt sowieso, weil mittlerweile, also kriegt ihr alles raus, finde ich sehr, sehr geil. Und dritter Teil der Frage, nennt drei Rocksongs, die Ludwig van Beethoven zitieren. Da gibt es also mindestens 15, 20 oder so. Und ich meine jetzt nicht Roll Over Beethoven, das ist klar. Ja, es geht nicht um Titel, sondern es geht tatsächlich um Lieder, die Teile von Beethoven stücken, Songs kann man es ja wohl nicht nennen, zitieren. Ja, nennt mal drei davon. Das ist ganz interessant, welche Bands sich den irgendwie vereinnahmt haben. Ja. Das ist echt cool. Also deswegen heute, Beethoven muss auch mal sein. Ist ja auch irgendwo ein Rocker, so wie der Mozart. Ja. So, Leute, jetzt kommt der letzte Song. Lang rum überlegt. Es gibt aber wirklich gute. Ja. Also es gibt was von den Rainbirds, das heißt Moon, das ist aber dann Englisch. Aber ich will ja einen deutschen haben, also deutsche Band Rainbirds. Dann gibt es was von In Extremo, das heißt Vollmond. Es gibt einen Song von Nena, der heißt Vollmond. Und ich komme aber jetzt mal ein bisschen auf meine Jugend zurück. Ich kann mich noch genau erinnern, als ich mit Kumpels und Mädchen bei uns immer mal zum Baden gegangen bin und wir haben ein Album von Herbert Grönemeyer rauf und runter gehört. Das war das Album Ö. Und auf diesem Album kommt einer der ungewöhnlichsten Songs von Grönemeyer vor, weil das ist so ein richtiger Rocker. Ich habe auch mal gelesen, das ist so ein Schweinerock-Song, weil das ist so richtig typisches Rockriff hat, aber ich mag den Song einfach sehr gern und der heißt Vollmond und der passt gut heute zum Schluss dieses Specials. Vollmond, Herbert Grönemeyer. Ja, schon geil. Dann werde ich zum Werwolf und heul dich an um Mitternacht. Ja, das ist hier Herbert Grönemeyer, einer der rockigsten Songs von Grönemeyer überhaupt. Und das soll der Abschluss dieser kleinen Episode über den Mond heute sein. Leute, es hat mir wie immer wahnsinnig Spaß gemacht. Bitte bleibt mir gewogen, bitte hört mir weiter zu, bitte beantwortet weiter so fleißig meine Rätselfragen auf pittyspopcast@gmx.de. Bitte gebt mir Feedback, bitte hört weiter gute Musik. Ich denke, es klappt, dass nächste Woche der Manuel da ist, da machen wir eine Blaulichtfolge, weil der Manuel ist Polizist. Falls es doch nicht klappen sollte, bin ich vielleicht wieder alleine, aber ich glaube, das haut schon hin. Ansonsten freut euch einfach auf die nächsten Folgen, so wie ich auch, und macht einfach weiter so. Leute, macht's gut. Ciao.